Heute, vor 134 Jahren, also am 15. Mai 1891, veröffentlicht Papst Leo der 13. seine Enzyklika Rerum Novarum. In diesem belehrenden Rundschreiben über die neuen Dinge beschreibt der Papst einen dritten Weg zwischen Liberalismus und Sozialismus als christliche Antwort auf die soziale Frage. Leo der 13. kritisiert in seiner Schrift die wachsende Kluft zwischen der immer reicher werdenden besitzenden Klasse und den immer mehr verarmenden Arbeitern und sieht die Kirche als Vermittlerin. Er fordert, dass die Arbeiterschaft zuverlässig ihre Arbeit verrichtet, dabei aber den Glauben nicht vergisst und im Gegenzug die Arbeitgeber die Würde ihrer Angestellten wahren, sie nicht ausbeuten und ihre Bemühungen wertschätzen. Dieses Schreiben gilt als die Mutter aller Sozialenzykliken und bringt Leo dem 13. den Titel Arbeiterpapst ein. Und damit herzlich willkommen zu einer Habemus Papam-Folge. Lehrersprechtag mit Martin dem 6. und
Alex dem 1.
Nein, der 9.
Ah, okay.
Ja, hab's extra nochmal nachgelesen. Aber gut. Alex der 1. wahrscheinlich. Alexander der 9. So, genau. Mhm.
Ja. Mhm. So ein Zufall. Haben Lauf, was die heute vor uns angeht.
Ja, oder?
Ja. Ja. Habemus Papam.
Das ist auch direkt.
Papst. Ja. Leo der 14.
Genau. Direkt der Nachfolger. Ist, also ja. Diese Zufälle, oder? Das ist ja wirklich ja. Hier. Alles ist zugeschnitten auf unseren Podcast hier. Das ist hier göttliche Fügung, könnte man es schon fast nennen. Ja, der erste amerikanische Papst.
Ja, und ansonsten halt ein alter weißer Mann. Ne?
Also ja, genau. Natürlich, aber das ist jetzt auch nicht so schwer. Wie gesagt, der aus Burkina Faso ist es nicht geworden. Aber Robert Francis Prevost ist jetzt Leo der 14. Genau. Ja, und Nomen est Omen, sagt man ja so gerne. Und der wählt ja diesen Namen dann auch nicht zufällig aus, sondern sieht sich anscheinend ja wirklich so als einer dieser als Nachfolger von Leo dem 13. und damit auch eben in dieser Tradition eines vermittelnden, vielleicht auch etwas liberaleren, humanistischen Papst vielleicht auch so. Die MAGAs beschimpfen ihn schon als woke. Die Make America Great Agains, Leute. Finde ich auch gut.
Der ist ja auch nicht so der Trump-Fan, habe ich gehört.
Ja, genau. Und Trump ist auch nicht so der Fan und so. Also, und anscheinend hat er auch schon mal ein Privatleben gehabt. Ich habe nämlich ein sehr lustiges Video gesehen. Hat sich so eine Familie diese Papstwahl angeguckt und dann haben sie auf einmal total losgebrüllt, it's Bob Prevost, my mom hooked up with the Pope when she was 19. She had a situationship with him. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das echt ist oder so, aber es wirkte irgendwie echt so, als ob irgendwie damals, als irgendwie die EU-Wahl, weiß ich, in den 70ern oder was, dass der da auch schon mal, ich möchte da nichts unterstellen, aber gut. Fand ich witzig, dieses Video. Ich vielleicht kriege ich das noch irgendwo, kann das verlinken. So.
Ja. Ja, ist auch funny.
Voll witzig. Ja, haben wir sonst noch was zum Papst zu sagen? Nee, ne? Reicht
ich
auch.
Grundsätzlich nichts zum Papst zu sagen.
Grundsätzlich hätte ich ja auch gesagt, es reicht auch. Aber gut, nehmen wir den mal und schauen mal, was das bringt. So. Dann hat die GameStar heute geschrieben, natürlich müssen die auch auf dieses Papstthema aufspringt, warum auch immer, weil wegen Clickbaiting.
Journalistische Sorgfalt.
Genau, stand dann, der Papst ist ein Gamer und dann habe ich natürlich diesen Artikel angeklickt, ich Idiot, bin auf diesen Clickbait reingefallen, scroll, les, belangloser Text, Werbung, belangloser Text, Werbung. Er spielt ganz gerne mal Wordle. Ja.
Cool.
Ja.
Ja. Danke dafür.
Dieses Scrabble-Ding da auf dem Handy. Das ist also, die GameStar. Was ist aus meiner GameStar geworden? Was ist aus der guten alten GameStar? Leute. Aber gut, wahrscheinlich hat mein Klick mal wieder irgendeinem armen Journalisten.
Freien Mitarbeiter.
Genau.
Das Wochengehalt gerettet.
Genau, eben durch die VG-Wort, die dafür gesorgt hat. Naja, okay. Dann haben wir noch eine Kondolenz zu verzeichnen.
Ich habe auch eine. Ich vermute, es ist dieselbe.
Schauen wir mal. Also bei mir geht es vor allem um ein, naja, sagen wir mal, ein Fanal der Hoffnung auf menschliche Verständigung, ein Aufarbeiten der Vergangenheit, stets also mahnend.
Also Chata.
Okay, ich sehe schon, dieser Witz ist jetzt schon zerstört. Okay, aber du, gut, ja, bitte, bitte, ja, dann.
Ich wollte, ach, du wolltest den Witz auch machen.
Ich wollte den Witz auch
noch,
machen.
Den, aber den noch länger.
Ich wollte noch länger machen und ich wollte mit jemand anders machen, aber gut. Stets mahnt, dass das, was mal gewesen ist, wieder eintreten kann. Seid Menschen, war ihr Wahlspruch. Was sagst du zum Tod von Naddel? Das war mein Gag. So, jetzt hast du den aber ziemlich zerschossen mit Chata.
Okay. Die ist auch gestorben?
Ja, Naddel ist tot, 60, mit 60. Oh, okay. Ja, genau.
Gut.
Ja.
Gut, dann
Also, Chata, Naddel, haken wir ab. So, also, ja. Naddel vielleicht für die Jüngeren war irgendwie ein Phänomen der Popkultur in den 90er Jahren, weil sie mit Dieter Bohlen zusammen war und eine merkwürdige Show hatte auf RTL 2. Die hieß Piep und irgendwie, naja, egal, ziemlich in der Versenkung verschwunden. Naja, wie auch immer, tragische Geschichte vielleicht. Chata habe ich vorher noch nie gehört, den Namen. Habe ich dann gelesen, dass der tot ist. Ein Rapper oder sowas, ne? So einer.
Auch, ja.
Auch.
Ja, kennst du diesen Film Rheingold?
Nee.
Davon schon mal gehört? Okay.
Nee. Bin da echt.
Also, der hat, 2009 mal einen Geldtransporter überfallen.
So.
Relativ medienwirksam.
Panzerknacker.
Dann war der halt auch, ja, dann war der auch Rapper und Musikproduzent und ist vor allen Dingen bekannt, weil der so mit Haftbefehl viel zusammengearbeitet hat, als der ist, groß war und so.
Nicht so naja. Welt. Ja,
meine auch nicht. Nein, aber vor allen Dingen ist am 9. Mai Margot Friedländer gestorben.
Ja.
Das ist die Frau, um die es hier wirklich gehen soll und muss. Eine der letzten Holocaust-Überlebenden und vor allen Dingen eine mit sehr großer medienwirksamer Präsenz, die bis zum praktisch bis zum Ende ihres Lebens, einen Tag vorher, am 8. Mai, hat sie nämlich noch einen öffentlichen Auftritt eigentlich gehabt zum
Befreiungstag des Sieges. Ja.
Genau. Und ist 103 Jahre alt geworden.
Ja.
Also dementsprechend wirklich, also hat das nicht nur als kleines Kind irgendwie miterlebt, sondern wirklich aktiv miterlebt, was da alles geschehen ist. Und ist nicht müde geworden, der Vergangenheit zu gedenken, zu mahnen und zu warnen, aber auch zu versöhnen.
Ja. Aber halt auch immer wieder mit dem Fokus auf das, was gerade so in unserer Politik passiert. Und wenn man dann so ein paar Interviews von vor kurzer Zeit mal so gesehen hat, dann ist ja auch schon mal die Sprache weggeblieben, so bei den Entwicklungen mit gewissen Parteien, gerade bei uns. Und ja, das gibt zu denken und macht irgendwie auch betroffen. Das ist tatsächlich ein großer Verlust, finde ich. Gerade so eine Stimme gerade zu verlieren, aber mit 103 ist das natürlich denkbar. Genau. Und ein erfülltes Leben, würde ich sagen. Ganz wichtig. Ich würde sagen, lass uns die Folge Seid Menschen nennen. Wir machen das ja sonst nicht mit irgendeinem, dass wir den Folgentitel sozusagen schon während der Folge produzieren, aber fände ich gut, so in Andenken.
Ja.
An Margot Friedländer. So.
Ja. Okay, einverstanden. Dann etwas ganz anderes.
Mhm.
Callback zum letzten Klopper der Woche.
Oh ja.
Ihr erinnert euch da mit dem Kartenspiel, das ich verloren habe.
Mhm.
Bei diesem Kartenspiel handelt es sich um das Casino-Spiel Ride the Bus. Und das ist momentan gerade sehr bekannt aufgrund des Computerspiels Schedule One. Das ist so ein Drogen-Imperium-Aufbauspiel, das jetzt relativ kürzlich rausgekommen ist. Und irgendwie gerade der heiße super Scheiß irgendwie ist.
Okay, danke für die Ergänzung. So.
Ja, danke Simon, wer soll sonst gewusst haben?
Kein Wunder, dass ich davon nichts mitbekommen habe. A, es geht um Kartenspiele. Zweitens, es geht um Drogen irgendwas. Drittens, es geht irgendwie irgendwas mit Gangstern. Und alles das findet bei mir irgendwie nicht statt. Deswegen kannte ich auch diesen Rapper da gerade nicht, diesen Ratar. Ist mir alles irgendwie, geht an mir vorbei. Selbst wenn es sich tatsächlich um ein Computerspiel handelt. Aber ich hasse es auch, wenn in Computerspielen Karten gespielt werden muss. Ich finde es furchtbar.
Ja, ich weiß nicht, ob muss. Ich glaube, das ist so ein Side-Game-Dings da, aber
ja. Was weiß ich. Aber wenn die das einbauen in so ein Spiel, dann gibt es irgendwann den Teil, wo man es dann auch mal spielen muss. So, das ist dann eben nicht nur kann oder so, sondern es gibt ja auch zum Beispiel bei Final Fantasy VII dieses Queen's Blood Kartenspiel. Bei Final Fantasy VIII gab es auch so ein Kartenspiel. Und ich hasse ja wirklich Kartenspiele. Und dieses neueste Final Fantasy VII, dieses Rebirth, das zwingt dich an irgendeiner Stelle dazu, ein Turnier zu spielen in diesem Kartenspiel. Und dann habe ich das Spiel beendet. Also ich hatte da wirklich keine Lust mehr.
Und du musst das auch noch gewinnen, oder was?
Du musst es, glaube ich, nicht gewinnen, aber du musst halt erstmal eine ganze Zeit lang spielen, bevor du dann da irgendwie davon befreit wirst. Und ich habe es so gehasst. Das Schlimme ist, dieses Spiel ist eigentlich nur vollgepumpt mit irgendwelchen Minispielen. Erst musst du so ein Chocobo, erst musst du so Chocobos in so eine so ein Pferch da reinbringen, dann musst du da irgendwie noch so eine Militärparade, in dem du rechtzeitig irgendwie so Knöpfe drückst und danach kommt auch noch dieses Kartenspiel. Ich hab gedacht, was macht ihr denn hier? Ist ja furchtbar. Und dann habe ich gedacht, so, dann eben nicht. So, zum Glück habe ich
nur ausgenommen. Aber das Kartenspiel gibt's im Original nicht.
Nee? Okay. Also,
das mit der Militärparade, da kann ich mich gerade grausig dran erinnern.
Ja. Ja.
Dann gibt es so eins, wo so Motorrad fahren muss.
Ja, genau, das gab es auch schon, ja.
So auf der Flucht ganz aus der ersten Stadt da.
Ja.
Und da kannst du dann später, wenn du in dieser Game Station da bist, kannst du das nochmal nachspielen, weil es war ja noch nicht scheiße genug, dann mach es doch nochmal.
Ja, gut, das macht dir jetzt sogar gar nicht so wenig Spaß, weil es ja immerhin so ein Rennspiel war. Aber es ist halt. Irgendwann vorher musste man noch so einen Kostümwettbewerb machen und so einen Tanzwettbewerb auch sowas. Dance-Off. Naja, wie auch immer, aber Minigames, auch dieses Angeln ständig in Rollen spielen, wenn die dich dazu zwingen, dass du angelst.
Ich will nichts angeln.
Ich will nicht angeln. Ich will hier, ich spiele Videospiele, um mich nicht zu langweilen. Angeln, ey. Also, Mano. Naja. Irgendwie scheint das aber irgendwie immer Thema zu sein. Du musst immer irgendwo in so einem Open-World-Spiel musst du immer irgendwann mal angeln. So, naja. Furchtbar. ganz was anderes. Ich lese gerade.
Das könnten wir noch mal hier Stay Forever vorschlagen. Die Geschichte des Angels im Computerrollenspiel.
Voll,
das sollen die mal eine Special-Folge drüber machen.
Ja, oder hier The Pot auf ein Bier. Hier die Leute, die sprechen ja gerne über so Nischenthemen. Genau. Angeln in Videospielen. Furchtbar. Ah, direkt auf den direkt mit der Dachlatte, so wie Jochen Gebau immer sagt. So, ganz was anderes. Wann hast du dich das letzte Mal auf die Fresse gelegt? So richtig auf die Fresse, so richtig gemault. Ohne Not.
So richtig gemault.
So nicht irgendwie beim Sport, beim Handballspielen oder keine Ahnung, da macht man sowas. Aber einfach mal so richtig aus der Kalten völlig gemault. Kannst dich nicht erinnern?
Nee, ist schon zu lange her.
Oder? Ich schon. Vorgestern. Wann hab ich mich auf die Fresse gelegt? Pass auf. Bei meiner Schwiegermutter zum Garten hin, da gibt es so eine Hecke. So, und in dieser Hecke, da gibt es so eine kleine Lücke. Da kann man durch und ist direkt im Garten. So, das ist ganz praktisch, da muss man nicht da irgendwie durchs Haus und durch die Wohnung rennen, sondern kann irgendwie durch die Hecke. Die ist aber recht schmal. Und ich hatte die Hände irgendwie voll und ich wollte da irgendwie so ganz schnell durch die Hecke durchschaffeln. So einen geschickten Sprung, so Tippelschritt, so tatat, so. Habe aber nicht gesehen, dass auf dem Boden so ein Gullideckel war, also so ein Gulli eingelassen. Und bin mit den Füßen während meines Shuffle-Vorgangs an diesem Gullideckel hängen geblieben. Und sowas von hingeknallt. Also so richtig der Länge nach Bums hingeknallt. Das ist so ganz komisch, das Gefühl. Da liegst du da. Da denkst du, was ist denn jetzt passiert? Wie alt bin ich denn? 8. So, und ich habe mir auch richtig schön wie so ein Kind das Knie aufgeschlagen. Denn dahinter war direkt, da wo ich gelandet bin, war keine Wiese, sondern direkt noch so ein Gullideckel. Und da bin ich genau drauf gelandet und schön einfach so mit dem Knie. Also es tut auch immer noch weh. Ja. Und ich neige dazu, mich immer auf das rechte Knie zu knien, wenn ich irgendwie runtergehe. Und tut weh. Ist auch ordentlich am Bluten gewesen so. Naja.
Hose auch kaputt?
Nee, erstaunlich nicht. Hatte ich eine kurze an? Kann sein. So, könnte sein, dass ich eine kurze Hose an hatte. Ja. Schön. Nee, genau, ich hatte eine kurze an. Habe ich direkt gesehen, bumm, fing an zu bluten. Ach Mann, sowas. Weiß gar nicht, warum ich das erzähle, aber irgendwie, ich fand das so beeindruckend von mir selbst, dass das mal passiert, dass man sich so auf die Fresse legt. So mein Sohn, der legt sich halt in letzter Zeit häufig auf die Fresse. Aber dass mir das passiert, also, naja, okay. Liebe SV, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wann ihr euch das letzte Mal so richtig schön gemault habt. Und ich meine jetzt auch wirklich so aus der, also jetzt ohne Vorsatz, also auch vielleicht ohne Saufvorsatz. Ja, da kann das ja vielleicht auch schon nochmal passieren. Aber meistens ja auch nicht. Meistens passiert es da ja dann eben genau nicht. So. Hm. Ja.
Jo, ich habe keine Anknüpfungspunkte. Ich hätte vorhin mal irgendwann sagen können, apropos alte weiße Männer.
Oh, das ist länger, ja.
Ja, ja. Ich war auf einem Dendemann-Konzert.
So, habe ich gesehen. Hast du in die Story gepostet.
Du, aber wer Dendemann ist, weißt du?
Grundsätzlich ja.
So. Okay.
Habe ich, glaube ich, schon mal was
vom Konjunktiv her, ja.
Ja, ja.
Ja, ja, ganz witzige Geschichte irgendwie. Mein bester Freund hatte mir irgendwie so geschrieben, von wegen, ja, hier, gehen wir da hin. Ich so, ja, können wir machen. Die so, ah ja, geht nicht, ausverkauft. Und dann ist sie da aber am Ball geblieben und hat dann irgendwie noch so über so ein Ticketportal da irgendwelche Tickets bekommen, die dann auch tatsächlich funktioniert haben. Manchmal ist ja auch so,
ja,
so halb seriöse Seiten nur.
So einen selbstgemalten Strichcode darauf.
Ja, ja, und dann waren wir da. Und ich muss sagen, und der ist jetzt glatte 50 mittlerweile.
Mhm.
Und seine Show war einfach er und ein DJ. Mhm. Keine 35 Backup-Rapper und 1100 Leute noch auf der Bühne, sondern einfach der und der DJ. Dann hat er sich da hingestellt, hat da 2 Stunden mit Zugabe komplett alleine alles durchgerappt, wie eine Maschine einfach. Ich habe mir gedacht, wo nimmt der denn bitte diese Luft her? Also es war wirklich, ne? Also irgendwie so die ganzen, diese ganzen, du musst dir das mal angucken, wenn du dir so Live-Rap-Dinger anguckst, so diese ganzen 20-Jährigen, die haben da 10 Leute, damit nach allen drei Zeilen jemand anderes die Zeilen für die zu Ende rappt, weil denen die Luft einfach ausgeht und die nicht dann genug Druck in der Stimme haben. Aber nicht so beim guten,
den guten Alten.
Ja. Beim guten Diggity Dende, der zieht das da einfach alleine durch, ey.
Ja.
Also. Das war
cool.
Schon ein Fest.
Ja.
Und es war in Köln und ich hasse es ja in Köln ich hasse ja Köln, Punkt. Und, ja. So, aber vor allen Dingen Köln als Konzert- oder Veranstaltungslocation ist eigentlich immer zum Kotzen.
Ja. Ja, so. Ja. War das in Mülheim?
Ja.
Mhm. Palladium?
Nee, da in der Nähe.
Ja, okay.
Da muss ich jetzt wirklich mal sagen, das ging. Das war in so einem alten Industriegebiet, das so jetzt hipsterinisiert wurde.
Mhm.
Und das war ganz cool. Da war nämlich ein Parkhaus direkt an der Location.
Sehr gut.
Da bin ich reingefahren, ohne in einer Schlange zu stehen.
Mhm.
Da bin ich am Ende des Konzerts rausgefahren, ohne in einer Schlange zu stehen. Und ich habe 5 Euro fürs Parken bezahlt.
Das ist ein Grund, warum das Konzertbesuchen in Köln halt so schlimm ist. Von daher ist das ja vielleicht sogar schon was Positives.
Also das war mega so, ne? Also
ja.
Und sonst, keine Ahnung, also das war, also die Location, irgendwie Zeche Victoria oder irgendwie so ähnlich hieß das da, glaube ich. Das war ganz cool. Das war jetzt auch nicht so riesig. Das war im Prinzip so ein Lokschuppen oder irgendwie sowas in der Art. Also auch alles so industriemäßig. Und dann aber halt davor noch so wie so ein Biergarten davor. Und das und die sanitären Anlagen wurden sich mit so einer Location daneben noch geteilt, wo dann auch so eine kleine Konzerthalle irgendwie drin ist. Da hat gespielt Deine Cousine.
Ach echt?
Ja, kennst du die?
Nee.
Ach so, das soll
so ein Gag sein.
So ein Deutsch-Punk- Dings irgendwie. Ich dachte, das wäre jetzt das. Da standen wir nämlich erstmal so in der Schlange. Und Eva guckt mir so. Oder ich nicht, ich stand da verwirrt halt rum. Und sie sagt dann immer so: Bist du sicher, dass wir richtig sind? Oder ist dieses Deine Cousine die Vorband? Weil einfach so 20 Leute mit so einem Deine Cousine-T-Shirt standen. Und ich so: weiß ich nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Ich kann mich so um die Ecke gucken. Nee, ich glaube, stimmt nicht. Lass mal da hinten rumgehen, da geht es ja vielleicht auch noch rum. Und dann gehen wir so um die Ecke und es riecht sofort nach Gras. Und ich denke mir so: Ah ja, klar, hier sind wir richtig. Ah ja, logisch. Es roch viel zu wenig nach Gras da hinten.
Ja, wobei, ja, bei Deutschpunk geht das durchaus auch.
Naja, das stimmt schon. Ja. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Oder wie Dendemann sagen, Gute, es war gut, es war sehr, sehr gut.
Okay, kannst du irgendwie so ein, zwei Songs von Dendemann mal jetzt kurz sagen, damit das in die Playlist kommt? Dann kann ich auch aktuell mal hören, wie das so klingt.
Also das wahrscheinlich bekannteste von ihm ist hier Hand auf Herz. Das hast du mit Sicherheit schon mal gehört.
Bestimmt.
Du wirst mich hier ohne mündliche Prüfung nicht zum Singen bekommen, deswegen. das ist dieses: Seid doch mal ehrlich. Ihr seid ja überhaupt nicht locker. Jetzt Hand aufs Herz, die Damen, darf ich höflich darum bitten, alles zu schütteln, was sie haben. Der Typ hat Style und das war's. Komm schon, Baby, beweg deinen Arsch.
Habe ich noch nie gehört. Nein.
Nee. In meiner Interpretation wahrscheinlich. Und jetzt so von den neueren Sachen, die jetzt aber auch schon 5 Jahre alt sind, Keine Parolen ist cool. Da habe ich auch, glaube ich, eine Story zugemacht.
Gut, dann kommt das in die Playlist, dann kann ich mir das mal anhören. So. Kannst ja auch mal eine Hausaufgabe machen, so eine Dendemann-Hausaufgabe. So. Ja, war, glaube ich, noch nie.
Das stimmt.
Ja.
Problem ist, von dem gibt es fast nichts bei Spotify und YouTube, deswegen ist das schwierig, da Sachen rauszuhören.
Okay. Ach, dann werden solche Künstler einfach boykottiert.
Keine Parolen gibt es aber auf jeden Fall.
Okay. So, jetzt hätte ich noch was Politisches, aber irgendwie passt das jetzt gerade nicht so gut.
Macht trotzdem.
Ist ja auch noch nichts geschehen, aber ich habe das Gefühl, die neue Bundesregierung arbeitet direkt, geht direkt los. Bärbel Bass fordert das, was wir im Unterricht ständig besprechen und auch schon noch in der letzten Woche besprochen wurden. Das heißt, die fackeln nicht lange und setzen direkt das um, was wir immer so in Klausuren so als Lösungsvorschlag irgendwo hingeschrieben bekommen, nämlich, dass die Beamten auch in die Rentenkasse einzahlen sollen.
So. Ja, aber hat Fritze Merz das nicht auch schon sofort abgewatscht?
Also ich habe jetzt zuletzt gehört, er hat es einfach nicht kommentiert. Das heißt nicht, dass es abgewatscht hat. Also schauen wir mal.
Irgendeiner hat gesagt, steht doch nicht im Koalitionsvertrag, halt's Maul.
Ja, wahrscheinlich. Okay, ist ja auch Quatsch. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Nicht in dieser Legislatur und noch in keiner der nächsten 50. Aber das ist halt, dass das mal genannt wurde, ist ja schon mal was so. Weil das ist ja etwas, was wir im Unterricht, lieber SV, liebe SchülerInnen, wenn ihr euch erinnert, ständig besprechen. So, ne? Genau. Aber gut, dass das bei denen mittlerweile auch schon mal angekommen ist. So. Genau, Bärbel Bass liefert hier. Was denkst du denn dazu? Machen oder nicht machen? Weil wir sind ja die Beamten hier.
Ja, machen. Ja. Das Gute ist, hier ist jetzt ja auch schon wieder Elfenbeinturm-Dings, auf jeden Fall machen, weil selbst wenn es umgesetzt wird, wird es uns ja nicht betreffen.
Ja, weil es so lange dauert, bis wir
Nee, ich glaube nicht, dass die das hinbekommen, dass das im laufenden Betrieb umgeändert wird. Mhm. Das wird sein, ab Jahr X zahlen Beamte, die dann neu verbeamtet sind, in die Rentenkasse ein.
Kann sein, genau. Aber es muss halt irgendwie auch
auch wenn nicht, wäre ich dafür. Also ich wäre durchaus bereit, in eine normale Rentenkasse einzuzahlen. Ich wäre vor allen Dingen auch sehr bereit, in eine gesetzliche Krankenversicherung einzubezahlen.
Ich auch.
Wenn mein Arbeitgeber die andere Hälfte übernimmt.
Das ist nämlich der Punkt. Das ist nämlich dann auch bei der Rentenkasse der Fall. Wenn du sonst die 18,6% deines Bruttolohns in die Rentenkasse einzahlen müsstest, dann wäre das ganz schön viel. Da müsste erstmal der Bruttolohn auch nochmal ein Stückchen steigen, weil also das wäre sonst ganz schön viel, auf das man verzichten müsste.
Also
und Lehrer verdienen zwar gut, aber naja, ne, also das wäre schon viel.
Ja, was man die verdienen halt gut, weil sie keine Sozialbeiträge zahlen.
Ja, genau. So. Wenn das dann aber abgezogen würde, dann wäre das schon ein ganz schöner Einschnitt. Da müssten also erstmal die Löhne.
Angestellte Lehrer hassen diesen Trick.
Ja, genau. Und dann wäre das wieder ganz schön teuer für den Staat und deswegen wird das alles nicht gemacht. So. Außerdem werden wir ja alimentiert und sind deswegen von der Rentenkasse befreit.
Aber, aber teuer für den Staat stimmt ja nicht.
Ja, weiß ich
also
nicht.
Ist doch jetzt teurer. Also Pension 100% bezahlen ist doch teurer als Arbeitgeberanteil in die Rentenkasse zu zahlen.
Das wahrscheinlich, ja. Also, warten wir mal ab, ob das noch irgendwelche Wellen schlägt oder ob das jetzt einfach so verraucht. Oder ob das ein Vogelschiss bleibt, womit ich zum nächsten Thema komme, nämlich, das ist mir gerade eben passiert. Man ist so zu Hause und denkt so, ja, okay, jetzt ist irgendwie so 16:30, irgendwie der Tag ist so gut wie gelaufen, jetzt hier noch irgendwie so eine Stunde langweilen und dann gibt's Abendessen. So. Auf einmal macht es Flatsch! Und du kennst ja meine Wohnung. Meine Wohnung ist...
Das Schicksal sagt, stopp mit Langeweile.
Genau. Du kennst ja meine Wohnung. Meine Wohnung ist ja so eine Maisonette-Wohnung und die in der oberen Wohnung, Etage geht's dann ja bis zum Dach hoch. Und oben im Dach sind auf 5 Metern Höhe so Dachfenster. Warst du schon mal, ne? Mhm. So, die lassen sich elektrisch öffnen und schließen, aber du kommst halt nicht dran, weil die eben in 5 Meter Höhe sind. Und genau da hat ein Vogel drauf geschissen. Und zwar nicht irgendwie so eine Meise oder ein Rotkehlchen, sondern irgendwas, was gefühlt, keine Ahnung, vorher ein Kaninchen verspeist hat oder so. Das war ein Klumpen, ein Kavenzmann von Vogelschiss, der einfach mal eben so bei mir oben, es wurde dunkler dadurch, dass das Fenster da so dreckig war. Und dadurch, dass das Fenster so leicht offen war, ist der Schiss auch noch an die Wand da oben gespritzt und an den Fensterrahmen und sogar runtergefallen. Ja, das war... Das habe ich dann nicht so kommen sehen in dem Moment. Erstmal Leiter aus dem Keller holen, in diese luftigen Höhen hinaufsteigen, erstmal rausfinden, wie man dieses elektrische Fenster da aushebelt und dann irgendwie sauber zu machen. Ich musste sogar da, wo das an die Wand gespritzt war, erst sauber machen und dann noch drüber streichen. Also es war so ein Aufwand jetzt gerade nochmal eben.
Aber ich finde es massiv beeindruckend, dass du überhaupt so eine 5-Meter-Leiter zu Hause hast.
Ja, brauchte ich ja, weil ab und zu muss man halt an dieses Fenster auch mal ran. Also ich hatte auch irgendwann mal, das war das alte Fenster, das wurde letztens ausgetauscht, da war halt mal diese, die Kette da von der elektrischen Steuerung kaputt. So, da muss man halt ran. So, irgendwie, das braucht man schon. So. Aber das ist auch schon ganz schön hoch, weil dann muss ich wirklich diese Leiter aufstellen, hoch und dann bis zur ganz obersten Sprosse hochklettern. Und dann da oben auch noch das Fenster hantieren und mit 2 Händen irgendwie auch noch putzen. Das war ganz schön schwierig. So. Also, ja. So bringt man dann so einen Tag auch rum. Ja.
Ja,
ja keine Ahnung, wo. Ja. Hier auch noch für die Playlist: EAV, erste allgemeine Verunsicherung, 3 weiße Tauben. Ne? Mhm. Die scheißen mich zu.
Ja, wie ich meinen Samstag rumkriege, habe ich auch schon beschlossen. Da werde ich nämlich Warhammer spielen. Und es ist wieder der eine Tag im Jahr für die ganz Hartgesottenen. Nicht 3 Spiele an einem Tag. Nein, 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 nein. Das sind Rookie-Numbers. 5! 5 Spiele. Iron Man bei den Pathfinders in Dortmund. Es geht wieder los. Morgens 8 Uhr bis nachts um 2. Juhu!
Das sind dann gute 15 Stunden, die man dann spielt, oder was?
Einfach, ja, 5 Spiele, 3 Stunden, ja. Gib ihm.
Mhm. Meine Güte.
Und danach wieder Gehirnpüree.
Ja. Meine Güte. Wie kannst du dich nur so lange konzentrieren?
Kann ich nicht.
Du musst ja auch jedes Mal diese Würfel alle zerspielen.
Spiel 4 ist auf jeden Fall, man wirft einfach nur noch Sachen hin, dann sagt man irgendwann mal so Schach oder Uno. Elber raus und dann fertig.
Ja, siehste. Genau.
Dann machst du doch dann Elfmeterschießen, 1-0 eintragen, fertig. Ungefähr
der
so.
Der Jüngste gewinnt. So.
Ja, irgendwie so.
Mhm. Na gut, ja. Viel Spaß. So, dann kannst du ja gar nicht den ESC gucken. Ich bin schon ganz gespannt. Schade, ja. Können wir aber vielleicht dann nächste Woche drüber sprechen. So.
So wie absolut jedes Jahr.
Ja. Ja. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei.
Ja, wie üblich werde ich versuchen, Fotos zu machen und es irgendwann wieder vergessen.
Ja, wir warten mal drauf.
Ja.
Jetzt hätte ich eine schöne Überleitung zum Klopper der Woche, aber...
Ja, dann los.
Gut. Also, ich lese gerade ganz viele Praktikumsberichte. Also, und das ist jetzt noch nicht der Klopper der Woche, aber es gehört dazu. Das führt sozusagen dahin. Und ja, das ist so das, was ich gerade, seit ich zurück bin aus meiner Elternzeit, bin ich ja konstant am Korrigieren. So, ja, also, weil das alles liegen geblieben ist und sich auch noch was Neues ansammelt. Also, das ist so ziemlich so die Vorhölle. Nee, eigentlich die Hölle. So, also, Korrigieren ist ja das Schlimmste. Aber Praktikumsberichte geht tatsächlich, weil man die immerhin komplett am Computer machen kann. Ne, da hast du dann nicht mehr irgendwie so eine Zettelwirtschaft und musst mit Rotstift da irgendwas machen, sondern das sind alles Word-Dokumente und dann kann ich da so schön rumschreiben. Das geht in der Tat sogar schneller. Und vor allem irgendwie praktischer, als das immer irgendwie so mit Stift und Zettel und so zu machen. So, und man kann die Schrift lesen. Und meistens sind es nicht so viele Fehler. Meistens. Auf jeden Fall habe ich einen lustigen Praktikumsbericht gehabt. Da ging es irgendwie darum, dass eine Schülerin in ihrem Praktikum ein Ruhrpott-Lexikon erstellen musste. So eine Art Instagram-Post-Serie sozusagen, dass da ständig irgendwie neue Ruhrpott-Wörter kommen. Und sie hat sich während ihres Praktikums für das Wort Kokolores entschieden.
Sehr gut.
Ja, da bin ich ganz stolz drauf und freue mich darüber sehr. Habe ich auch kommentiert auf dieser Instagram-Seite. So, Kokolores. Wunderbar.
Make Kokolores great again.
Genau. Und das führt dann auch zum Klopper der Woche, denn um einen solchen Praktikumsbericht schreiben zu können, muss man sich natürlich da irgendwie auch erstmal so ein bisschen so die Formatverlagen und solche Sachen anschauen und wissen, so was so die Vorgaben sind. Und da habe ich mit einer Klasse eben daran gearbeitet, so Formatvorlagen eben zu erstellen mit Word. Ne, sowas, was man im Studium mal gelernt hat, aber in der Schule nie. Und ich dachte, davon kann ja auch vielleicht so eine Klasse mal profitieren, dass man da irgendwie so mit den Formatvorlagen eben arbeitet, dass man direkt alles anklicken kann, dass das dann direkt übernommen wird und so. Und dann habe ich den in diesem dabei auch gezeigt, wie man zitiert und so ein Quellenverzeichnis erstellt. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, okay, beispielsweise das Lexikon der Fotografie ist der Titel. Geben Sie mir mal einen Autorennamen. Ich weiß jetzt gerade keinen. So, dann sagt ein Schüler Hartmann, Lexi. Schreib das so hin. Lexi Hartmann.
Okay, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Aber.
Ja, okay. So, alle da draußen, ja, denkt nochmal drüber nach.
Ach, schön. So,
oder?
Schon gut. Also, ich mag ja diese
subtilen, ne?
Diese Namensgags, die holen mich durchaus ab auch und den dann so aus der Kalten so, piu, muss einem einfallen. Man muss in dem Moment dann auch die Eier haben, es dann wirklich durchzuziehen.
Ja.
Ne? Also, Shoutout auf jeden Fall.
Ja, voll gut.
An den oder die SchülerInnen.
Ja. Ja, genau. Finde ich gut. Ja.
Schade, dass wir uns schon auf Seid doch Menschen geeinigt haben.
Ja, aber wir können auch nicht jedes Mal jetzt irgendwie meine Klopper der Woche zum Folgentitel schon nehmen.
Wenn sie doch so gut sind.
Ja.
Okay.
Lexi hat.
Dann. Prüfung.
Ja.
Ein Stück weit foreshadowing auf die nächste Woche. Denn diese Prüfung ist sozusagen aus einer Idee entstanden, die es nicht in die Folge 200 geschafft hat.
Oh.
Ne, weil wir hatten ja unter anderem darüber nachgedacht, dass man so Dinge miteinander vergleichen könnte. Und dann sind wir aber nicht so richtig zurande gekommen, wie das genau in diesem Live-Kontext funktionieren soll. Und deswegen habe ich jetzt dieses Dinge vergleichen einfach als eine mündliche Prüfung für jetzt gemacht. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt die Prüfung, who would win? Und zwar in drei Kategorien. Wir fangen an mit dem Klassiker Who Would Win in a Fight?
Warte mal, kurz um die Regeln. Sagst mir jetzt Namen.
Zwei Figuren. Ja. Du sagst, wenn die gegeneinander kämpfen, wer gewinnt.
Okay, gut. Gerne, muss ich begründen oder muss ich irgendwie?
Ja, schon.
Schon. Ja, gut.
So, erste Runde. Der Hulk gegen das Ding.
Also das Ding Fantastic, ist hier das aus Fantastic Four.
Fantastic Four Ding,
ja. Ja, dann gewinnt, glaube ich, der Hulk. Der Hulk ist einfach grundsätzlich stärker. Das Ding ist ja mehr oder weniger, besteht das ja so aus Gestein. So. Und der Hulk, der smasht ja Gestein. So. Ich glaube, dass das Ding nun mal halt hart ist im Vergleich zu menschlichen Knochen und so, aber eben nicht härter als der Hulk. Ich glaube sogar, dass der Hulk allein mit seinem Impulsclap den schon umhauen würde. So. Glaube ich. So bin ich mir ziemlich sicher sogar. Ja.
Ja. Klingt wahrscheinlich. Ich glaube, es gab mal in irgendeinem Comic tatsächlich so ein Ding, da haben die gekämpft, dabei halb New York zerlegt.
Mhm.
Okay. Und wie üblich in diesen Comics geht sowas immer unentschieden aus.
Klar, so am Ende einigt man sich, weil die zufällig die Mütter den gleichen Vornamen haben. So.
Das war lustig. Ich hatte als erstes hier nämlich Batman Superman und habe es sofort gelöscht.
Ach Mann, ey. Trauriges Kapitel der Geschichte. Ja.
Okay. Weiter geht's.
Achso, übrigens, wenn ich irgendwas hier falsch sage, schon wieder die ganzen Nerds da draußen. Ich weiß es doch auch nicht, woraus das Ding besteht. Also,
wenn er es falsch sagt, dann schreit ihn bitte an.
Ja, es gibt so viele Iterationen auch von dem Fantastic Four und irgendwie habe ich da mal was. Das mit dem Stein, das ist mir jetzt gerade so egal. So, der Hulk gewinnt.
Ja, okay. Darth Vader gegen Yoda.
Oh, das ist gut. Das ist nicht vorgekommen. Schade eigentlich.
Deswegen habe ich es genommen.
Heute habe ich noch ein Video dazu gesehen. Die Reaktionen der Unterlegenen bei Kämpfen gegen Vader, sozusagen. Die Reaktion in deren Auge, als sie erkennen, dass sie verlieren. So. Weil anscheinend verlieren ja alle, also eigentlich alle, ständig gegen Vader. So, ne? Vader ist schon mächtig. So. Yoda ist halt flink. So, Vader ist langsam. So. Also gehen wir jetzt mal so von so einem Vader aus, schon mit seinem Anzug und allem, ja, ne? Nach Mustafa, nach dem Kampf gegen Obi-Wan. So.
Nachdem man nicht den High Ground hatte.
Genau, so. Trotzdem sage ich, dass auch da Vader gewinnen würde gegen Yoda. Yoda hätte dann wieder aus irgendeinem Grund wegen gute Seite der Macht, helle Seite der Macht, irgendwas, keine Ahnung, so wie beim Kampf gegen Count Dooku, dass er dann noch jemanden retten muss oder so und dann kann Vader irgendwie den finalen Schlag machen oder was weiß ich. Mhm. Oder Yoda opfert sich zum Wohle von irgendwas, so wie Obi-Wan in Neue Hoffnung. Ich glaube, Vader hat dann am Ende noch so einen ruchlosen Trick und haut den einfach um. So. Und der ist ja auch sozusagen, der kennt dann ja auch keine Gnade. So. Und Yoda ist ja auch nicht so wie gegen Luke, dass er den noch irgendwie bekehren will oder so auf die dunkle Seite zu kommen und deswegen zurückhält. Sondern ich glaube, der haut ihn einfach um. So.
Einfach weggeklatscht.
Ja, yeah, genau. Mhm. Was meinst du?
Weiß ich nicht. Also.
Vader ist schon.
Also unter diesen Prämissen, dass da irgendwie noch so ein Eiertanz da drumherum ist, dann ja, aber also gegen den Imperator sieht der schon ganz gut aus eigentlich.
Hat aber auch verloren.
Ja, aber
wo die da die ganzen diese ganzen Senats
Balkone
da rumschmeißen und so. Ja. Im Endeffekt verliert Yoda. Knallt das so runter, bam, bam, bam. Ich hab verloren, ich geh weg. Zack, zack, zack.
Ja, also da, ich finde, da hätte er auch einfach durchziehen können. Also,
ja, ja.
Aber ja, also am Ende, wenn es keine Plot-Armor gibt, gewinnt der Böse ja eigentlich immer, weil die halt gemein sind, ne?
Genau. So, eben das meine ich ja. So.
Naja, ja, du hast recht. Okay.
Und ich sehe einfach keinen Grund, warum Vader vor Yoda zurückhalten sollte. Also sich irgendwie zurückhalten sollte.
Ja,
so. Es gibt ja auch noch schöne Szenen, wie man selber gegen Vader kämpft in diesen Jedi Fallen Order und Jedi Survivor Spielen. Das ist schon geil. So. Auch immer dieser Moment, wenn Vader auftaucht, so dieses typische irgendwie Nebel, du hörst nur dieses Schnaufen und dann geht dieses rote Lichtschwert irgendwo aus dem Nebel heraus an. Das hat schon was. Und du weißt, okay, das wird nichts. Das ist so ein Kampf, den man verlieren muss. So. Naja, egal. Weiter.
Okay. Letzte Runde. Who would win in a fight? Robutu Gilliman versus The Swarm Lord.
What? Achso, dankeschön. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ich habe das noch nie gehört. Hat er einen Schlaganfall? Was sind das für Wörter, die er da benutzt? Robute Gilliman.
Roboto Gilliman?
The Swarm Lord. Für alle Zuhörenden, die noch nicht unseren Patreon-Video-Podcast abonniert haben. Nein, Scherz, haben wir nicht. Er hat mir gerade zwei Bilder geteilt. Es scheint, ich gehe mal davon aus, dass das irgendwelche Warhammer-Figürchen sind. Warte, ich gehe mal ein bisschen näher ran, guck mal einmal kurz. Der eine hat so ein Flammenschwert und so eine Rüstung an. Und der andere, das ist der Robute. Und der andere, das ist irgendwie so eine Art. Ja, ist das einer hier von deinen Tyranniden oder wie heißen die?
Ja, genau.
Die diese Käferviecher?
Jo.
Ja, genau. So. Ja, jeder aus Pokémon weiß man doch, Feuer ist gut gegen Käfer-Pokémon. Deswegen gewinnt natürlich der mit dem Flammenschwert gegen den Käfer. So.
Ah ja, okay. Willst du noch ein paar Randinformationen zu den beiden haben oder bleibt das deine Antwort?
Willst du noch ein paar Randinformationen loswerden? Ich habe das Gefühl, nö. Ja. Nee. Doch, sag ruhig.
Nein, aber das ist auch Callback zur Hausaufgabe, weil richtig erkannt, ne? Mhm. Der Swarm Lord ist Chef der Tyranniden ist ein bisschen schwierig bei einem Hive Mind, aber eine der individuellsten und höchsten Synapsenkreaturen. Und
so Robutu wie die Borg
Gilliman,
Queen.
Mhm. Genau. Und Robutu Gilliman ist der Primarch der Ultramarines, also der oberste Space Marine von einem Teil der Space Marines sozusagen.
Ja, okay. Ja,
also Space Marine Chef versus Tyranniden Chef.
Ja, ja, genau. Space Marines sind alles Menschen, ne? Also.
Nee.
Achso, okay.
Die Regel ist, ein Space Marine ist 100 Menschen in Kampfkraft sozusagen. Und
aha.
Der Primarch, also er, ist 100 Space Marines.
Ja, gut. So, aber. Gut, aber wenn die jetzt nur noch gegeneinander, also der Vorteil von Hive-Mind-Kreaturen in Science-Fiction ist ja eben, dass sie in großen Mengen antreten und alle sozusagen das gleiche Ziel haben und alle gleich gesteuert sind sozusagen, da kommt es auf den Einzelnen nicht an, aber wenn die jetzt einzeln gegeneinander kämpfen, dann glaube ich trotzdem, dass dann der Einzelne gewinnt, also der Robute da gewinnt, dieser Krieger da, so, weil eben das losgelöste Hive Mitglied, auch wenn es der höchste von allen ist, eben ohne seine Unterkreaturen eben nicht gewinnen kann. So. Aus so einer narrativen Ebene.
Ist eine gute Erklärung. Wenn man die Spielwerte drüber liegt, ich habe es einmal ausgerechnet, was passiert, wenn die beiden sozusagen im 1 gegen 1 gegeneinander kämpfen, im Nahkampf sozusagen, dann gewinnt. Also es kommt ein bisschen drauf an, wer sozusagen den ersten Schlag setzen kann. Aber in der Regel wird Gilliman gewinnen. Er ist aber auch deutlich teurer in Punkten als der Swarm Lord. Ne, also da ist so dieses, im Prinzip diese Differenz müsste man ja schon wieder mit weiteren Hive-Mind-Kreaturen sozusagen aufrechnen. Und dann wird es auch schon direkt ein bisschen enger für den guten Roboter-Gorilla-Mann.
Ich weiß nicht, ob ich das noch fragen will, aber kommt das denn eigentlich vor? Dass dann diese beiden in einem Spiel, so wie du jetzt am Samstag machst, gegeneinander antreten?
Das ist im Rahmen von möglich. Also es gibt für beide ein Modell, da sind ja auch Bilder von Modellen und
und bedeutet das dann sozusagen, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt hier den Oberchef, dafür kann ich halt sonst niemanden spielen? Oder wie ist das?
Nö, der Oberchef ist halt in der Regel einfach ein bisschen teurer als so normale Hoshis.
Aber du kannst trotzdem noch ein paar Hoshis auch spielen.
Okay. Ein paar viele Hoshis auch.
Ah, okay. Naja, gut. Ja, der Hoshi gewinnt.
Ja. Genau. Robutu, Roboter, Gorillamann oder Robert Girlyman, wie man ihn auch genannt, weil den echten Namen halt keiner aussprechen kann.
Ja.
Okay. Schön, schön. Weiter geht's. Who would win in a race?
Mhm.
Superman versus Flash.
Das gab's doch mal, oder? War das nicht bei Justice League am Ende, dass sie ja so ein Rennen machen oder so?
Ja,
und da gewinnt dann auch Superman und Superman ist halt die.
Ist es nicht unentschieden?
Ja, was weiß ich. Aber
wie immer.
Wie immer, ja, aber bei dem Rennen ist ja auch eigentlich, da kann ja auch mal einer gewinnen. Ich glaube, Superman ist einfach unschlagbar. So, der ist halt die, wie sagt man immer, die Maggie Q? Nee, die genau. Der kann halt alles. Ja. Ich glaube, ich stecke da nicht so ganz drin in Superman und The Flash, aber ich glaube, Superman gewinnt. So.
Also, ich weiß nicht, wie schnell Superman wirklich ist, aber Flash ist ja schon. Also, der ist ja. Also, wenn Superman genauso schnell wäre wie Flash.
Ja.
Dann könnte er ja diese ganzen geilen Sachen, die Flash kann, auch. Yeah. Und dann sagst du dich nur, den bin ich zu cool für, mach ich nicht, oder was?
Ja, stimmt schon, genau. Vielleicht kommt es auch ein bisschen auf die Länge des Rennens an. So. Dass Flash halt vielleicht besonders schnell ist auf. Ach, was weiß ich. Ich verstehe, was du meinst, aber. Dadurch, dass du die Frage aufgestellt hast, gehe ich jetzt auch einfach. Ja, gut.
Mach doch, was du willst.
Quicksilver gewinnt. Quicksilver gewinnt.
So, jetzt hier nochmal zu einem. Ja, Quicksilver gegen Flash hätte man noch machen können.
Ja.
Aber ich glaube, da gewinnt Flash auf jeden Fall. Sonic versus Speedy Gonzales.
Das ist witzig. Arriba Andale.
Die schnellste Maus von Mexiko versus der schnellste Igel von weiß ich nicht.
Von den Great Green Plains oder wie der heißt das. Sonic kann sich so aufladen. Bam, los geht's. Ja, schwierig. Igel, Maus. Ich glaube Sonic. Ich glaube, Sonic gewinnt, ja. Aber das ist so ein reines Gefühl. Ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich die schnellste Maus von Mexiko zuletzt gesehen habe.
Wie schnell die wirklich ist, ne?
Ja, genau. Ich glaube, der rennt relativ schnell irgendwie hin und her. Aber Sonic kann dann ja auch schon ganz schön abgehen. Ja, gut. Kennt das überhaupt noch jemand? Speedy Gonzales?
Keine Ahnung. Sonic?
Ja, vielleicht.
Okay. Dann jetzt als letztes in der Kategorie Who Would Win a Race etwas, was man auf jeden Fall richtig und falsch beantworten kann, nämlich die Enterprise versus der Millennium Falcon.
Mhm. Auf jeden Fall mit richtig und falsch, weiß ich auch nicht.
Klar.
Wieso, hä? Also, die Enterprise. Die modernste Enterprise kann Warp 9,99. So. Schneller geht's nicht. Warp 10 geht nicht. So. Das haben die ja mal rausgesucht. Dann verwandelt
Tom
man
Paris,
sich,
hold my beer.
Genau. Dann verwandelt man sich in Lizards und zeugt kleine Baby-Lizards mit der Captain. So. Aber, sagen wir mal, Warp 9,99 ist schon ganz schön schnell. Das ist halt irgendwie exponentiell hohe, irgendwas tausendfache Lichtgeschwindigkeit, weiß es nicht. Ich lese das immer wieder nach und vergesse es wegen Zahlen. Der Millennium Falke wiederum. Ja. Hatte der. Es ist halt schwer zu sagen, weil es zwei verschiedene Galaxien sind. Die eine gibt es nicht. Und die andere auch nur so halb. Bei Star Wars ist der Hyperraum ja irgendwie so fast sowas. Ach, ich. Jetzt setze ich mich schon wieder in so ein Nerd-Nesseln, wo dann irgendwie irgendwer schon wieder aufschreit. Nee, die Enterprise gewinnt. Fertig. So.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil so wie ich das verstanden habe, ist Hyperspace Travel knapp über Lichtgeschwindigkeit schnell.
Ja, ist das so?
Und ja, Warp ist ja eben halt.
Ja. Warp ist halt.
Ist nicht irgendwie Warp 1 so dreifache Lichtgeschwindigkeit schon? Und dann ist das nicht mal, sondern irgendwie exponentiell.
Ja, ja, genau, es ist exponentiell, so. Genau. Es ist nicht mal. Das habe ich als Kind früher gedacht, so Warp 2 ist dann zweifache Lichtgeschwindigkeit, Warp 3. Ist aber nicht so. Ich habe diverse Sachen schon durchgelesen, es ist aber schwierig zu verstehen. Es ist ja irgendwie auch sowas von wegen, der Weltraum wird gekrümmt und so, dadurch wird ja die Entfernung einfach geringer, was ich nicht checke, weil da wird ja alles gekrümmt. Ich check das alles nicht. Aber der Millennium Falcon, ich glaube, in dem Ganzen, das Problem ist halt bei Star Wars, da sind ja die Entfernungen nicht so klar. Weil die springen ja einfach immer von da nach da und da gibt es ja keine, weil es ja keine echte Galaxis ist, sondern nur so eine Fake-Fantasy-Galaxis, können die dann ja, indem sie sagen, okay, wir machen jetzt Hyper-Raum, dann geht's halt los und dann ist man halt irgendwann da. Aber es gibt da ja nicht so genau die Angaben, so mathematischer Art und Weise, außer den Kessel Run in irgendwie
Parsecs. Genau, wollte ich gerade sagen, hat man nicht damit das irgendwann mal ausgerechnet, wie schnell Hyperspace irgendwie ist oder so?
Ja. Aber das ist ja eine Entfernung. Und das ist ja, ach, keine Ahnung. Also, naja, da kürzt er ja ab. Das haben wir in dem grottenschlechten Solo-Film gesehen. Naja, ich glaube, die Enterprise gewinnt. So, ja, weil.
Glaube ich auch, absolut. So. Okay.
Ich glaube auch nicht, dass wenn man aus dem Hyperraum rauskommt und dann auf Bremsen drückt, dass man es dann noch schafft, auf einem Planeten zu landen. So wie in Star Wars Episode 7.
Weißt du nicht, dass das geht?
Glaube ich nicht, aber. Wer bin ich, das zu entscheiden?
Und Tom Paris so, hold my beer. Okay, who would win in a quiz? Also aus Ermangelung eines besseres Wort für ein Battle of Wits sozusagen.
Ja, 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 schon klar.
Sherlock Holmes versus Hercule Poirot.
Sherlock Holmes. So, Hercule Poirot, der kann auch diese ganzen Deduktionssachen, aber ich glaube, Sherlock Holmes, der zieht den die Schuhe aus. Der wischt mit Hercule Poirots Schnauzbart, wischt er den Boden auf. So. Der hat den Fall gelöst, bevor die überhaupt abgelegt haben, da auf dem Nil. So. Genau, und gleichzeitig hat er auch noch den Orient Express repariert, weil er es auch noch eben schnell noch gekonnt hat. Also, Sherlock Holmes gewinnt das.
Okay.
Und keiner checkt, warum. Keiner checkt, warum. So.
Tony Stark versus Reed Richards. Also, Mr. Fantastic.
Ja, beides geniale Wissenschaftler. Tony Stark hat halt mehr. Es geht ja um ein Quiz, also wer ist schlauer? Dann glaube ich hier, Richards. Richards.
Wird ja zum Beispiel auch klassifiziert als das intelligenteste Wesen der Erde.
Ja, ja, genau.
Deswegen ist er zum Beispiel in den Illuminati. Illuminati. Hier wo ist es denn? Doctor Strange 3.
Nicht schon wieder dieser Film.
Wo doch da Xavier und so vorkommt. Ja, ja. Da ist auch Reed Richards am Start, weil er der Schlauste ist. Apropos der oder die Schlauste. Wer gewinnt in einem Quiz? Ultron oder die Borg Queen?
Die Borg Queen. Sie hat mehr Wissen von mehreren Spezies, ganzen Planeten und Galaxien zusammen und Ultron ja sozusagen nur von der Erde. Oder? Ja, Ja.
Habe ich, also, geh ich erstmal mit. Aber das liegt ja an ihrer, vor allen Dingen an ihrer Temporaldifferenz sozusagen. Ne, weil ich glaube, der Vorteil ist ja, wenn Ultron in der 24, Zeit existieren würde, dann wäre, glaube ich, Ultron krasser, weil der ja nicht darauf angewiesen ist, andere Kulturen zu assimilieren und so, sondern der geht ja einfach nur dahin, was auch immer das Internet im 24. Jahrhundert und sagt, oh, geil, alles meins.
Ja, genau, okay. Mhm.
Aber wenn die beiden jetzt ein Quiz machen würden, dann würde auch Ultron gewinnen, weil er ja dann immer wüsste, was die Antwort auf die Frage ist, egal was die Frage ist. Also der Quizmaster kann ja keine Frage stellen, die Ultron nicht. Na, egal.
Da müsste,
bevor wir zu krass abnörden.
Species 8472 muss dann der Quizmaster sein. Ja. Oh, jetzt geht's ab.
Aber. Nein, das war's. Das war
Schön.
Would Win.
Ah, das ist schön. Das ist ein schönes Format. Das gefällt mir. So.
Das müssen wir nochmal machen.
Ja, lass uns das doch an der Live-Folge machen.
Setz dir den Bumper.
Genau. Stimmt. Habe ich jetzt mal auch wieder vergessen, in die Folgenbeschreibung zu schreiben. Das müsste man nochmal machen. Schön. Gut. Dann, bevor wir jetzt irgendwie noch weiter Zeit irgendwie vertrödeln oder so, der Plan war ja auch vielleicht, dass wir heute diese Folge nicht ganz so lang werden lassen, weil nächste Woche die große Live-Folge eben ist. Kommen wir jetzt zur Hausaufgabe unvermittelt. Und ich fand es interessant, es geht um Musik und dass wir diese Band noch nie hatten, hat mich gewundert. Es geht um Volbeat.
Ui.
Volbeat, eine Metal-Band aus Dänemark, gegründet 2001. Das ist so eine postmoderne Mischung aus Metal, Punkrock, Country, Blues und Elvis-Rock'n'Roll. Und deswegen, weil auch der Sänger so ein bisschen so singt wie Elvis, nennt man die auch häufig oder diesen Musikstil Elvis-Metal. So. Das ist auch vielleicht ein Grund, warum die häufig so ein bisschen so bei True-Metlern in der Kritik stehen oder so. Mir gefällt es aber ganz gut. Die haben bislang 8 Alben gemacht und ich habe die kennengelernt mit ihrem Album Beyond Heaven, Above Hell aus dem Jahr 2010 und kann also dieses Album und das Folgealbum Outlaw, Gentlemen and Shady Ladies sehr empfehlen. Danach habe ich wieder so ein bisschen das Interesse an Volbeat verloren. Die kommen immer mal wieder bei Radio Bob. Das gehört so zu deren Stamm. Musik, die da ständig gespielt werden. Das heißt, da kann man die so ein bisschen hören oder eben mal in die Alben reinhören. Ich nenne mal 4 Songs für die Playlist. The Devil's Bleeding Crown, Leviathan, das ist ein relativ neues Lied, Lola Montez und das wahnsinnig tolle und immer wieder von mir sehr geschätzte Heaven Nor Hell und vor allem in der Mundharmonika-Version. Das ist so ein Lied, das macht mir so richtig so ein warmes, freudiges Gefühl, wenn ich das höre. Wenn wir irgendwann mal bei Pop und Pubertät in den 2010er Jahren angekommen sein werden, dann werde ich dieses Album wahrscheinlich da auch mal nennen, weil dieses Heaven Nor Hell, ich glaube, ich hatte das sogar eine Zeit lang mal als Klingelton auf dem Handy, weil mich das immer jedes Mal so fröhlich gestimmt hat, wenn das kam. So, das ist ja sonst immer, wenn das Telefon klingelt, denkt man so, oh nee. Aber wenn du dann so ein schönes Lied da reinmachst, ist das vielleicht ganz nett. Oder ich hatte es mal als Wecker. Kann auch sein. Also, Volbeat mag ich gerne. Immer mal wieder. Hört es euch an. Was sagt der Martin dazu?
Ja, habe ich früher tatsächlich auch viel gehört. Auch so jetzt die beiden Alben, die du empfohlen hast. Ich bin eingestiegen noch mit einem früher. Gita, Gangsters and Cadillac Blood. Von 2008. Also man merkt schon so die Albentitel, da gibt es gewisse Parallelen. Und ja, ist eigentlich immer cool. Also wenn ich mir jetzt gerade hier so ich gucke mir jetzt gerade die Trackliste von dem Album so an und denke mir so, ja doch, es sind immer noch Songs dabei, die würde ich wohl jetzt doch hören.
Ja, doch, genau. Hat doch oft so einen Western-Style so und das hat alles irgendwie sowas. Ja, also alles ganz nett. So. Ich wusste gar nicht, dass die aus Dänemark kommen. Ich glaube, das ist die einzige Band aus Dänemark, die ich kenne.
Mhm. Und der Sänger, der war früher Sänger von so einer richtig amtlichen Death-Metal-Band.
Ach, Death-Metal, okay.
Ja, da weiß ich aber den
Ich dachte jetzt von so einer amtlichen Rockabilly-Band.
Nee. So ja. Richtiges Rumgegrunze. Und es gibt auch ein, zwei Songs, Evelyn oder irgendwie so heißt einer.
Ja, stimmt. Ja.
Da, wo der auch so komplett am Rad dreht dann.
Da habe ich auch gedacht, huch, was ist denn jetzt los, ja. Als das Lied kam.
Das war so der Sound von ihm früher.
Ja, gut. Für einmal oder so kann man sich das ja anhören, aber mache ich ja nicht so gern. Da mag ich lieber diese anderen, etwas beschwingteren Upbeat-Songs.
Jo. So. Dann würde ich sagen, danke fürs, bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Und bis dahin, bleibt gesund und hebt schon mal ordentlich Bargeld ab für den 23.05. in Henny's Inn und die Live-Folge 200 und die danach folgende After-Show-Party.
Party! Genau. Das ist aber ein guter Hinweis, dass du es gesagt hast. Bargeld abheben schadet auf jeden Fall nicht. Genau. Ihr findet alle Informationen, wo ihr das, diesen Laden, diesen Henny's Inn überhaupt findet, auf der Homepage. Da habe ich es auch verlinkt, dass man auch nochmal sehen kann, so mit Google Maps und so, wo man da hinlaufen muss. Ist nicht so ganz leicht, aber es hängen diverse Schilder aus. Vielleicht hängen wir auch nochmal da welche da drunter, dass da unsere Show stattfindet. Ich wollte auch noch mal so ein bisschen eigentlich vorher mit dir absprechen, wie wir das dann nächste Woche machen, aber jetzt ist es halt schon in der Aufnahme drin. Also wir nehmen ja erst am Freitag auf. Der 23. ist ja der Freitag. So, anders ging es halt nicht und ist auch besser, weil am Wochenende halt und Party machen. So, der Donnerstag, da sollt ihr trotzdem nicht auf eine Folge verzichten, weil ihr seid es gewohnt, donnerstags kommt Lehrersprechtag. Und deswegen wird nächste Woche Donnerstag, so wie es die Tradition befiehlt, weil es ist mal wieder eine runde Folgenzahl, kommt natürlich mal wieder eine Outtake-Bonusfolge. Die Outtake-Bonusfolge Nummer 6 mittlerweile sogar schon raus. Und dann ist am Freitag die Live-Show. So. Da kommt ihr alle vorbei, guckt die euch an. Und wenn ihr dann so, man hat das ja häufig, wenn man so auf Konzerten ist, habt das jetzt nochmal irgendwie auch nachgelesen, dieses, wenn man dann so hinterher gar nicht mehr so weiß, was da eigentlich alles passiert ist. So, weil man so overwhelmed war mit den ganzen Eindrücken während so einer Show. Und wenn dann am nächsten Tag so sagt, boah, was ist da eigentlich alles passiert? Das muss ich mir nochmal anhören und angucken. Dann kommt darauf die Woche an dem Donnerstag dann die Folge nochmal zum Hören und aber auch zum Sehen. Ich hoffe, dass ich es schaffe, eine Kamera irgendwo oder dass wir es schaffen, eine Kamera da irgendwo noch aufzustellen, dass wir das auch bei YouTube hochladen können. So, dann könnt ihr euch das alles nochmal ansehen. So. Klar soweit?
So machen wir das.
So, sehr gut. Also, Live-Show, 23.05. Eintritt ist frei, 19 Uhr ist Einlass, 20 Uhr ist Beginn. Und wie auch immer, wie lange die Folge dauert, danach ist auf jeden Fall noch Party. So.
So machen wir das. Gut. So, liebe Abiturienten, jetzt gibt's hier noch was zum Lernen. Und da ich beim letzten Mal kritisiert wurde, dass das gar nicht so lehrreich war, was ich da vorbereitet habe, diesmal ein bisschen mehr vorgeplänkelt.
Du hast den Paarreim erklärt. Also, wer den nicht
das
kennt,
Metrum. Okay. In der Verslehre wird unter dem Metrum das rhythmische Schema verstanden, das durch die festgelegte Abfolge von betonten Silben, Hebungen und unbetonten Silben, Senkungen in einem Vers entsteht. Das Metrum oder das Versmaß gibt die Struktur und den Rhythmus vor, prägt den Klang und die Stimmung und die Wirkung eines Gedichts. Derer gibt es gemeinhin vier, nämlich der Jambus. Das ist eine betonte Silbe, erzeugt einen rhythmischen Lesefluss und trägt zur Struktur des Gedichtes bei. Der Jambus wird gern in der klassischen Poesie verwendet, denn er kreiert eine harmonische Stimmung. Der Trocheus, eine betonte und eine unbetonte Silbe, eignet sich für Gedichte oder Texte, die eine Eindringlichkeit vermitteln sollen. Der regelmäßige Rhythmus trägt zur mystischen Atmosphäre bei. Sein rhythmischer Takt wird häufig mit dem Herzschlag verglichen. Er ist daher besonders einprägsam. Der Anapäst. Unbetont, betont, erzeugt Bewegung und Abwechslung beim Lesen. Dadurch werden eine Lebendigkeit und Dringlichkeit geschaffen, die vor allem zu dramatischen Inhalten passen. Der Anapäs wird oft in erzählenden Gedichten verwendet, häufig in Balladen. Der Daktylus, betont, unbetont, unbetont, hat eine feierliche Wirkung. Durch den Rhythmus unterstützt der Daktylus die Dynamik der Naturkräfte. Der Daktylus ist insbesondere für erzählende oder beschreibende Poesie geeignet. Jetzt gibt es ein Gedicht im Daktylus, und zwar von Friedrich Rückert, an den Sturmwind. Mächtiger, der du die Wipfel dir beugst, brausend von Krone zu Krone entsteigst, wandle du stürmender, wandle nur fort, reiß mit den stürmenden Busen mit fort, wie das Gewölk, das donnernd entflieht, dir auf brausenden Schwingen sich wiegt, führe den Geist aus dem irdischen Haus in die Unendlichkeit stürmend hinaus. Trag mich hin, wo die bebende Welt rings in Verwüstung und Trümmer zerschellt. Über den Trümmern mit grausender Lust fühle ich den Gott in der pochenden Brust.
Ring, 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 ring,